Es gibt echte Inseln und angebundene. Hiddensee ist echt. Im Westen offenes Meer, im Osten Bodden. 18 Quadratkilometer Sandidyll in der Ostsee. Durchgeschüttelt von Wind, Wasser und Kultur. Keine Autos, kein Kurhaus, keine Promenade. 17 Kilometer lang und stellenweise nur ein paar hundert Meter schmal. Naturkompakt. Sandstrand, Hochwald, Steilküste, Heide, Wiesen und Meer. Alle waren da. Maler, Schriftsteller, Wissenschaftler. Sie kamen jeden Sommer oder blieben einfach. Hiddensee, Fluchtort und Heimat für berühmte und schräge Vögel. Und die Ureinwohner natürlich. Sogar Fischer gibt es noch. 1000 Einheimische in 4 Dörfern plus eine Handvoll Touristen. Mehr kommen im Winter nicht. Noch ist Winter.
Das süße Ländchen, die Ostseeinsel Hiddensee. Eine Deutschlandrundfahrt von Günter Rohleder.
Hiddensee, Kloster, der Hafen. Wenn nicht gerade die Fähre anlegt, Liegeplatz für Kutter. Eine Schauerböe peitscht die Haut. Am Kai brennt ein Licht. Rechts führt ein Weg ins Dunkle. Der Bodden liegt links. Hier muss es nach Fitte gehen, ins nächste Dorf. Wohin denn sonst? Wo ist eigentlich der Deich? Um 7 Uhr abends herrscht finstere Nacht. Das Fahrrad stolpert über spitze Steine, spritzt durch vollgeregnete Schlaglöcher, manche Teich groß. Weg ist im Schein des Vorderlichts nur hin und wieder auszumachen. Wird der Dynamo durchhalten? Wind durchdringt die Jacke, die Hosenbeine sind nass. Wen es hier vom Rad weht, der wird heute nicht mehr gefunden. Endlich taucht eine Laterne mit Straße auf. Das muss Fitte sein. 3 Meter neben dem Feldweg tritt der Deich aus dem Dunkel. Ein paar weiße Häuser mit Ziegeldach, eine ausgestorbene Einkaufszone, artig gepflastert. Links geht's zum Hafen. Reederei Hiddensee, sagt ein Schild. Am Kai ist die Fähre nach Rügen festgebunden. Dahinter schaukelt ein altes Segelschiff im Liegeplatz. Seine 2 riesigen Holzmasten ragen in den Regen.
Man kann mit dem Fahrrad von der Straße geweht werden, ist mir auch schon passiert. Ne? Man muss sich dem nicht ohne Not aussetzen, finde ich.
Jochen Storbeck wohnt in einem der weißen Häuser 100 Meter vom Kai. Storbeck, um die 50, blonde Haare, Hiddensee-T-Shirt, sturmerfahren, ist der Kapitän von Petrine, dem alten Segelschiff im Hafen.
Also sind auch schon Kinderwagen vom Deich geweht und solche Sachen oder sind von selber losgefahren. Das ist mir auch mal selber passiert. Hätte ich nicht gedacht. Hier vor der Kaufhalle einen Kinderwagen abgestellt und er war nicht gebremst. Und der rollte dann los, als ich in die Kaufhalle ging, bei richtig Wind. Ne? Ich weiß nicht, ob das jedem so klar ist, was für eine Kraft da drin steckt in so einem Sturm.
Storbeck stellt einen Kaffee auf den Wohnküchentisch. Seit 15 Jahren lebt er mit seiner Frau auf der Insel. Ihre 3 Kinder wurden hier geboren. Fitte ist der Heimathafen von Petrine. Der Sommer ist bereits ausgebucht für ausführliche Segelturns, bis nach Skandinavien und weiter. 25 Personen passen auf den 100-jährigen, schmuckausgebauten Segelfrachter. Wie kriegt man so ein Schiff durch den Bodden?
Also im Bodden ist die Orientierung sehr viel leichter. Man sieht ja überall Küste, in alle Richtungen sieht man die Küste. Es sind reichlich Seezeichen vorhanden, die einen darauf aufmerksam machen, wo das Wasser tief ist und wo es zu flach ist für die Seefahrt. Das heißt, es ist nicht wirklich gefährlich, aber schon kurze Momente von Unaufmerksamkeit führen dazu, dass das Schiff auf Schlick läuft und dann hat man ein Problem, dass man sich da wieder runterarbeiten muss.
Bodden und offene See, 2 Welten, findet der Skipper. Der Bodden ist eine Lagune, ein Naturhafen. Hiddensee ist die Mole, die Rügen im Osten vor den Weststürmen schützt. Gefährliche Wellen könnte der Sturm hier gar nicht aufbauen, sagt Storbeck. Aber ein richtiger Sturm kann das Wasser aus der Lagune blasen. Dann herrscht Windwatt. Das Niedrigwasser wird so niedrig, dass selbst die Fähre nicht mehr fährt. Heimathafen? Petrine strahlt Atmosphäre aus, selbst ohne Segel. Und Skipper Storbeck fühlt sich angenommen auf der Insel, auch als Zugezogener.
Hier sind ja immer Leute hergezogen, die teilweise auch schräge Sachen gemacht haben. Was weiß ich, Bücher geschrieben, Bilder gemalt. Oder mit dem Schiff durch die Gegend gefahren. Das sind die Leute hier gewohnt und die nehmen einen auch offen auf.
Idylle? Jochen Storbeck nickt. Bisweilen ließen einen die Härten des Alltags, wie Transportprobleme und Einschränkungen in der Freizeitgestaltung, vergessen, was man an Hiddensee habe.
Es fängt bei der Luft an. Einfach super frisch, wenn man morgens vor die Tür kommt. Also das ist richtig so wie ein Schluck frisches Wasser aus der Quelle. Und die Geschwindigkeit ist hier eine andere. Das geht hier doch alles sehr viel langsamer vonstatten, sehr viel gemächlicher. Und dadurch, dass nicht jeder mit dem Auto durch die Gegend fährt, kommt man auch leichter ins Gespräch, wenn sich Fußgänger und Fahrradfahrer begegnen. Das hat auch was, wo letztendlich alle gleich sind.
Guten Abend.
Was darf denn Schönes bei euch sein?
Also ich würde eine Fischsuppe nehmen.
An Buhne 11, direkt hinter dem Deich zum Meer, gibt es ein Fischrestaurant. Hier kocht und kellnert Tommy.
Also ich heiße Tommy Döde und bin aufgewachsen auf der Insel Hiddensee, bin 25 Jahre alt und arbeite hier gerade für meinen Papa in der Gastronomie.
Tommy, Surfpulli, schwarze Hornbrille, forscher Blick in die Welt, ging nach der Schule 10 Jahre aufs Festland. Und dann ist er wiedergekommen. So geht es vielen gebürtigen Insulanern. Sie gehen weg, schnuppern in der Welt herum und kommen zurück. Endgültig. Endgültig?
Für mich bedeutet die Insel glücklich sein, angekommen sein, Familie, Freude und Leben. Ich möchte immer hier auf dieser Insel bleiben. Ich möchte gern begraben werden und ich möchte gern bis zu meiner Rente arbeiten und leben. Wirklich, weil das einfach so ein tolles Gefühl ist.
Ist da Magie im Spiel?
Ja, kann man schlecht beschreiben. Muss man fühlen.
Tommy hat eine Weile in Österreich gelebt. Aber ein Berg kann ihm nicht geben, was ihm das Wasser ist. Geborgenheit. Tommy ist nicht nur mit Leib und Seele Insulaner, er schmeißt auch die Kneipe mit Elan. Aufgebaut hat das Lokal sein Großvater, als Imbiss. Sein Vater hat es zu einer Fischgaststätte veredelt, zu einem kleinen Inselmuseum. Strandszenen in Schwarz-Weiß an den Wänden, Fischernetze, eine Familienschwimmweste, Reusen, Korkschwimmer mit dem eingravierten Namen der alten Fischer. Zurzeit sind 10 Gäste im Lokal. Tommy Döde ist heute allein. Er zapft das Bier, hält einen Schnack am Tisch und hat in der Küche den Herd an. Alles auf einmal. Er weiß, wann der Fisch gewendet werden muss. Feeling, sagt Tommy. Und ohne Feeling geht hier im Sommer gar nichts. Dann rotieren sie zu dritt in der kleinen Küche, um 70 Gäste zufriedenzustellen. 40 in den beiden Gaststuben, 30 auf der überdachten Terrasse.
Einer macht dann die Bratstation, der andere macht Eindecken von den Tellern, der andere ist an der Spülstation und hilft bei anderen Sachen mit. Wir sind hier im Sommer zu 6, zu 7 manchmal und dann muss das so funktionieren.
Auch ein Koch vom Festland wird dann mit dabei sein. 300 Saisonarbeiter kommen jeden Sommer auf die Insel, um zu helfen, 4000 Übernachtungsgäste und 2500 Tagestouristen zu versorgen. Im Sommer ist alles anders. Tommy und noch mehr sein jüngerer Bruder, er ist gelernter Kellner, sind in den Gaststättenbetrieb hineingewachsen. Ein befreundeter Fischer, um die 20 Hauptberufliche soll es noch geben auf Hiddensee, fängt den Fisch. Dorsch, Flunder, Lachs, Zander, Hering. Alles frisch aus der Ostsee. Im Stress des Saisonbetriebs fällt schon mal ein hartes Wort, sagt Tommy. Und abends, wenn die Gäste zufrieden waren, fällt man sich dann in die Arme.
Also ich würde jetzt sogar sagen, dass es wirklich nur eine Handvoll Leute gibt, die wirklich so denken wie ich, gerade in meinem Alter, die wirklich so überzeugt davon sind, dass sie hier gerne bleiben würden, dass sie hier gerne ihr eigenes Ding machen würden. Die meisten sind wirklich negativ gestimmt und wollen gerne Veränderungen, aber fühlen sich halt gelähmt.
Fitte Zentrum, größtes Inseldorf, vor der Markthalle. Ein Fahrradparkplatz, ineinander geschobene Einkaufswagen. Mitten in der Woche, nachmittags kurz nach 5. Sogar der Wind macht eine Pause. Die Markthalle hat geschlossen, der Kiosk zu. Die Fischerklause gegenüber im Roten Haus geschlossen. Das Theater Seebühne mit dem Shakespeare-Plakat daneben oder das Zeltkino um die Ecke? Außerhalb der Saison läuft hier gar nichts. Ab und zu radelt jemand vorbei. Nichts. Außer Tropfen und Wind. Was macht man hier so im Winter?
dieses Klischee mit der Disco ist tatsächlich so. Viele junge Leute sagen einfach, wir brauchen hier irgendwas, um abends weggehen zu können, um uns ausleben zu können. Gerade Leute so zwischen 14 und 18, dann trifft man sich halt mit Freunden entweder bei dem zu Hause, dann wird halt ein Abend zum Beispiel am Computer verbracht oder mit den typischen Konsolen, dann wird über Internet mit einem anderen Freund aus Neuendorf gezockt. Heute Abend habe ich ein paar Freunde eingeladen, spielen ein bisschen Karten, würfeln, haben ein bisschen den Ofen an.
Im Sommer ist auch für die Jugend alles anders auf Hiddensee. Jede Woche gibt's ein Fest. Es gibt Hafenfeste, es gibt das Feuer in Fitte, das Feuer in Kloster und das Feuer in Neuendorf. Es gibt Kino und sogar Technopartys. Und wer an die Disco will, könne auch jederzeit aufs Festland fahren, meint Tommy. Stralsund oder Rostock oder Hamburg, alles nicht weit.
Es gibt auch viele Hiddenseer, die es in die Großstädte verschlagen hat. Und ich besuche gerne gute Freunde in Berlin und mache dann Abstecher in einer Disco und weiß da ganz genau, da treffe ich Ivo vom Surf und Segel und dann kann ich mit dem feiern gehen in Berlin.
Eine der Hauptattraktionen hier auf der Insel ist die Stille. Also wenn der Wind keine Geräusche macht, abends, wenn wir hier sitzen und vielleicht das Feuer im Ofen noch ein bisschen knackt oder im Sommer tut es auch das nicht, dann ist wirklich völlige Stille.
Auf der glatten Deichkrone rollt das Fahrrad in ein paar Minuten von Fitte nach Kloster. Es riecht nach feuchter Wiese und Bodden. Der Regen hat aufgehört. Der Wind hat wieder zugelegt und schiebt das Rad. Aber dann macht der Deich eine Kurve und der Wind greift von der Seite an. Wer im Fahrradsattel bleiben will, muss sich mit Kraft dagegen lehnen. Und wenn jetzt eine Böe um die Ecke kommt? Im Brackwasser rechts vom Deich gründet eine Schar schwarz-weißer Enten nach Seekraut. Sind's Schellenten? Links in der Feuchtwiese grasen Gänse, groß wie Truthähne, schwarz und braun und schön. Brandgänse sehen anders aus. Willi Berger, Vogelkundler in Kloster, wird genaueres wissen. Am Kutterhafen links, vorbei an einem alten Hotel aus feinem Fachwerk, zur Dorfstraße hoch. Willi Berger wohnt auf dem Hügelland. Ja, nächster Abzweig rechts, bestätigt ein Mann mittleren Alters im wetterfesten Overall. Windfrisches Gesicht, gerade dabei, einen Fahrradhänger mit Einkäufen zu beladen. Moment mal, der Mann sieht doch ganz so aus wie Hubert Türke, vorgestellt auf einem Räucherimbiss-Werbefoto als letzter Fischer von Kloster. Sagen Sie, sind Sie nicht? Nee, nee, zwischen dem und mir ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, erwidert der Angesprochene. War da ein Hauch von Schalk in seinem Blick? Weiter den Hügelweg hoch, Sandpfade rechts und links, Zäune und Hecken. Rechts ein offenes Gartentor, daneben ein Schaukasten mit kleinen Ölbildern. Darunter ein handgeschriebener Willkommensgruß an Neugierige. Das Grundstück öffnet sich zu einem Park mit hohen Nadelbäumen. An den schmalen Seiten des stattlichen Hauses, unten Feldstein, oben Reet, jeweils eine Laube. An der kleineren hängt ein Schild, Atelier Schwalbennest. In der Mitte ein Fenster. Hinter dem Fenster sitzt Willi Berger.
Sie wissen sicher, mit dem Computer umzugehen.
Das Atelier aus Naturstein und Holz ist so groß wie eine Kochküche. Ein Tisch, zwei Stühle, ein Heizstrahler. Eingerahmt von übereinander gestapelten Ölbildern schaut Willi Berger, 92, Vollbart, Doppelbügelbrille, auf seinen Monitor. Die Datei geht nicht auf. Etwas genervt schaltet Willi Berger den Rechner aus. Dann nimmt er ein postkartengroßes Bild vom Regal.
Nicht der jetzige Pastor, sondern der, der vorher da war, Herr Domröls, als der dieses Gemälde hier sah mit dem Taufengel, da sagt er, Sie haben dem Taufengel ja einen Busen gemacht. Engel sind doch geschlechtslos. Da war ich mal ganz schlaffertig, da habe ich gesagt, naja, also sollte ich in den Himmel kommen, das ist ja noch keineswegs sicher, dann würde ich es eigentlich ganz gerne haben, dass die Engel Mädchen sind.
Der Taufengel hängt unter dem rosenbemalten Tonnengewölbe der kleinen Inselkirche in Kloster. Früher ließ man ihn zur Taufe an einem Seil herunter und das Taufbecken in seiner Hand war mit Meerwasser gefüllt. Fast könnte Willi Berger, Urgestein der Zugezogenen, als Insulaner durchgehen. Seit 60 Jahren mischt er mit auf der Insel. als Präparator, Förster, Vogelfänger, Ökologe, Maler, um nur einige seiner Berufungen zu nennen. Was inspiriert den Maler Willi Berger?
Die Natur, ja, die unverfälschte Natur, die ja weitestgehend doch da ist, die Hügel und die Steilküste und der Strand, ja, da wird man nie müde. Jemand, den ich traf, der sagt, wie oft haben Sie den Inselblick schon gemalt? Ich sage, das kann ich gar nicht mehr zählen. Der wird aber immer wieder anders. Eine andere Jahreszeit, blüht also was anderes, anderes Wetter und ein anderer Blickpunkt. Selbst den sogenannten Inselblick von den Hügeln nach Süden runter, die kann man immer wieder malen und die Bilder werden immer wieder anders.
Willi Berger malt draußen in der Natur, gern bei Wolkenzug und Vogelgesang. Kein Fleck auf Hiddensee, wo der Maler noch nicht gesessen hat. Idylle? Berger spricht lieber von Atmosphäre. Die ganze Atmosphäre des Augenblicks fließe ins Bild. Nehmen wir die klassische Position oben auf dem Dornbusch. Von dort entrollt sich die Insel dem Betrachter wie eine Landkarte. Rechts, im Westen, die offene See mit ihrem Sandstrand, links der Bodden mit seinen Landzungen und Kleinstinseln. Weidende Rinder auf den wiesigen Hügeln, die ersten Häuser von Kloster, Konturen von Fitte, ein Tupfer von Neuendorf. Und ganz am Horizont, vor der Silhouette von Stralsund, ahnst du den Gellen, der lange Südzipfel von Hiddensee. Berühmt gemacht hat den Inselblick die Malerin Elisabeth Büchsel. Bis in die späten 1950er Jahre kam die Büchsel über Jahrzehnte Sommer für Sommer nach Hiddensee, um zu malen.
Ja, ihre Inselblicke, die sind berühmt. Da geht die Legende, eine Hiddenseherin sagte mal zur Büchsel, wir möchten doch auch gerne ein Bild von Ihnen kaufen. Da hat die Büchsel gefragt, na woran dachten Sie denn? Na, wir dachten an einen Inselblick. Da soll die Büchsel geradezu explodiert sein und hat gesagt, aber nicht mit Ginster, ich kann ihm schon nicht mehr sehen. Aber da kommt man nicht dran vorbei, ja, an dem Ginster.
Willi Berger ist jung geblieben, ein offener Mensch ist er sowieso. Immer noch gibt er Malkurse für Interessierte. Und die großen Gänse vorhin in den Boddenwiesen? Kanadagänse, sagt Berger. Missverständlich sei der Name, kommen sie doch aus Skandinavien, um hier zu überwintern. Als langjähriger Konservator an der Hiddenseer Vogelwarte hat Berger hier 1000 Vögel gefangen und beringt. Viele hat er präpariert. Und er hat gegen alte Inselbräuche aufbegehrt. Früher war es gang und gäbe, den Hausmüll einfach in der Besenheide zu vergraben. Berger hat die Rehe wieder eingeführt auf Hiddensee. Und es geht ein Gerücht, Berger habe die Marder auf die Insel gebracht. Quatsch, sagt Berger, die seien ganz allein über den gefrorenen Bodden gekommen. Die Marder sind unbeliebt auf Hiddensee, weil sie die Reetdächer unterhöhlen. Und als Naturschutzbeauftragter der Inselgemeinde hat Berger daran mitgewirkt, dass Hiddensee keine Laubenkolonie geworden ist. Es gelte, das Besondere der Insel zu erhalten. Keine Zersiedelung, keine Privatautos.
Die Insel hat etwas Ursprüngliches, was man sonst wohl kaum noch findet. Also die Ureinwohner, ich sag mal, die hier schon immer gelebt haben und die Vorfahren, das gibt eine ganz bestimmte Atmosphäre. Dazu kommt dann, dass hier das Bauwesen ganz anders ist, also auf dem Festland, ja, die alten Häuser mit Rohr gedeckt und Kuhstall gleich dran und so weiter. Das ist so ein Milieu, das ist sehr anheimelnd und da fühlt man sich einfach wohl. Ja. Das ist auch der Grund, warum viele Menschen immer wieder nach Hiddensee kommen. Also auch Freunde, die kommen jedes Jahr zu uns. Also sagen wir mal, in Anführungsstrichen, reiche Leute. Die könnten hinfahren, wo sie wollen, ja. Aber nee, sie wollen nach Hiddensee.
Eine Holztreppe führt von der Steilküste zum Ufer runter. Gischt springt über den Steinwall. Ein paar hundert Meter Richtung Süden endet der Wall und der Sandstrand beginnt. Es riecht nach Muscheln, Tang und Seegras. Ein Mann stapft den Strand entlang. Gummistiefel, Watthosen, auf dem Rücken einen Kescher.
Ja, ich bin hier auf der Suche nach Bernstein, also Bernsteinfischen. Genau.
Und ist das jetzt besonders günstig hier?
Ja, also jetzt gerade das Wetter ist sehr günstig, ist ziemlich raue See. Und es ist ziemlich viel so Sprockholz angespült worden. Da kann man also Glück haben, Bernsteine zu finden.
Ist es schon fündig geworden?
Ja, ein bisschen ist da. Also ich habe von, also der größte, hier kann ich Ihnen zeigen, das ist der größte von heute. Also vielleicht so 3 cm mal 3 cm. Also gestern soll es wohl sehr gut gewesen sein, da war ich leider noch nicht da. Also ich bin auch Urlauber.
Toll. Ich habe gestern welche mit Stirnlampen gesehen. Also es geht schon darum, auch der Erste zu sein.
Ich denke mal, die Leute mit den Stirnlampen, die unterwegs waren, das sind Einheimische und die wissen ganz genau, wie die Wetterlage ist. Und es ist beim Bernstein ganz wichtig, genau das, die Strömung zu kennen, denn sobald das Wasser jetzt ein bisschen weniger Dünung hat, dann setzt sich das Schwebematerial ab und es sammelt sich an. Und dann weiß man, wenn man quasi genau weiß, wo die Stellen sind, kann man dann sehr gut mit dem Kescher die Bernsteine rausholen. Ja.
Also den Kescher braucht man, um wirklich ins Wasser reinreichen zu können.
Genau, man sieht dann auf dem Grund, wo sich dann die so, meistens sieht das schwarz aus, auf dem Grund, da liegen also Muscheln, ganz viele kleine Holzstücke, abgerollt Tang und Seegras. Und wenn man, das sieht man dann gegen den Sand auf dem Boden liegen und das kann man dann mit dem Kescher rausholen, da sind die Bernsteine drin.
Was haben Sie vor mit den Steinen?
Einfach nur Hobby sammeln. Also es ist kein kommerzielles Interesse dran oder so. Es ist einfach der Spaß. Ist vielleicht so ein bisschen so eine Art elementare Erfahrung, im Winter in der Ostsee zu stehen mit dem Kescher.
Ich bin oft zu Fuß am Strand zur Schule gelaufen. Gerade wenn ich gemerkt habe, dass Bernsteinsturm gewesen ist, da bin ich freiwillig um 4 aufgestanden und bin dann an den Strand gegangen. Und ich glaube, 7.30 Uhr ging die Schule los. Da war ich dann zwar etwas müde, aber voller Adrenalin, weil ich Bernstein gefunden hatte.
Marion Magas trägt eine Bernsteinkette um den Hals. Jeder Stein größer als ein Hühnerei, durchsichtig gesprenkelt bis dunkelbraun. Jeder von Hiddensee, jeder selbst gefunden. Mit 6 Jahren kam Marion mit ihrer Mutter auf die Insel. Sie lebt in einem Haus am Meer, südlich von Fitte, versteckt in der Dünenheide.
Manchmal im Winter, wenn der Boden zugefroren war, dann habe ich die Nachbarskinder abgeholt und dann haben wir uns die Schlittschuhe untergeschnallt und sind auf dem Boden zur Schule gelaufen. Das hat dann zwar länger gedauert, also wir mussten eher los, aber es war eben auch Abenteuer.
Damals, Mitte der 70er, waren es noch 200 Kinder in den Klassen 1 bis 10. Heute sind es nur noch 50. Aber der Kindergarten platze gerade aus den Nähten, sagt Marion Magas. Die Leute seien wieder mutiger geworden, Kinder zu bekommen. Schon als Kind begann sie sich für die Geschichte von Hiddensee zu interessieren. Inzwischen hat sie mehrere Bücher geschrieben oder herausgebracht und führt kulturell interessierte Besucher über die Insel.
Es kamen schon immer prominente und weniger prominente Künstler auf die Insel, verschiedenster Genre. Und das hat die Insel sehr geprägt. Die Hiddenseer sind doch schon sehr früh mit dem bunten Volk, sage ich mal, in Berührung gekommen und haben erstmal skeptisch beäugt. Aber wenn die Künstler sich auch versucht haben, mit einzubinden ins normale Leben, dann wurden die von den Insulanern auch unterstützt und das gibt es bis heute.
Das bunte Volk hieß Büchsel, Lehmann oder Arnheim, die Malerinnen vom Hiddenseer Künstlerinnenbund, Anfang der 20er Jahre in Fitte gegründet. Das bunte Volk hieß Ringelnatz, Nielsen und Palucka. Sie kamen, um Inspiration für ihre Kunst zu suchen und das Getöse der Großstadt gegen Stille einzutauschen oder Idylle. Und sie brachten auch Moderne mit, Bauhausmoderne zum Beispiel. Allein der Architekt Max Taut hat 4 Häuser auf Hiddensee entworfen. Mit Prominenten gehen die Hiddenseer traditionell gelassen um, sagt Marion Magas. Man begegne sich auf Augenhöhe. Auch zu DDR-Zeiten ging es auf Hiddensee bunter zu als anderswo in der Republik. Marion Magas wuchs mit ihrer Mutter in den Dünen auf, in einem kleinen Haus. Wie alle Einheimischen rückten sie in der Saison enger zusammen, um für Sommergäste Platz zu schaffen. So kam sie in Kontakt mit dem Saisonpersonal, Andersdenkende, Aussteiger, Künstler. Und bald fing sie an, selbst dazu zu gehören. Man wusch die Teller im Klausner auf dem Dornbusch oder im Restaurant Godewind in Fitte und las in den Pausen gemeinsam Gedichte.
Es war anders als im Rest der Republik. Es war schon alles ein bisschen freier und verrückter, also so ein bisschen hippiemäßig kann man es vielleicht beschreiben. Obwohl man natürlich wusste, man ist überwacht. Also die Staatssicherheit war schon auch dort, aber konnten nicht viel anrichten, also, weil man hat sie auch erkannt, die von außen kamen.
Viele wurden zu DDR-Zeiten über die Betriebe und den Feriendienst des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes nach Hiddensee geschickt. Den Werktätigen zur Erholung, hieß es damals. Wer dazugehörte, durfte hier für ein paar DDR-Mark organisiert und billig Urlaub machen. Soldaten der Nationalen Volksarmee, stationiert im Sperrgebiet am Leuchtturm, oben auf dem Dornbusch, fuhren mit Mopeds über die Insel. Man mied sie. Neben den übers Reisebüro vergebenen Schlafplätzen gab es auch Unangemeldete, jenseits des Protokolls. Man erkämpfte sich Spielräume. Spielräume, die Hiddensee ausmachten und bis heute nachwirken. Fitte vor der Markthalle, mittags. Die Leute parken ihre Fahrräder, manche kommen mit kleinen Elektrogefährten. Ein Insulaner hat noch den Sturm im Kopf.
Ja, ja, war irre.
Hat gescheppert. Ich denke, was ist denn? Du kommst wieder Ziegel runter. Oh, kannst nicht schlafen.
War der besonders stark, der Sturm?
Oh, da kam Böen durch, ne? Aber das waren meine Mülltonnen. Die hat er auf die Seite geknallt, da vom Haus, ne? Ich guck mal. Und dann hat er auch aufgeräumt, aufgestapeltes Holz, alles so. Oh.
Aber Bäume sind nicht umgekippt.
Mir hat einer erzählt, mit den Bäumen ist sie auch bei dem Dorf. Ich weiß nicht, war mein Bruder da oder so, da war ja auch was. Und umgekippt war auch ein Baum. Und
aber ja. War das außergewöhnlich, der Sturm in den letzten Tagen?
Ja, das kennen wir doch. Das haben wir öfter. Ja, ja, geregnet hat das. Und wie gesagt, Angst und Bange kann ich werden, ne? Nachts kannst du nicht schlafen, wenn da draußen scheppert und knallt und, ne? Und Angst, dass die Ziegel nicht runterkommen und den Ziegel. Ich mach sowieso kein Bild.
Der Mann, um die 60, in grauer Stoffjacke und etwas windzerzaust, will in der Markthalle einkaufen. Er hat es aber nicht eilig. Reporterglück.
Oh, in Kloster, die Berge, der Strand. Ja, was früher war, alles so ein bisschen privat hier. Jeder Fischer hatte eine Kuh und zwei Kühe und so wie es gehören mussten, das Heu jeden nach der Schule. Naja. Die hatten alle einen Privatkutter und haben mit den kleinen Booten gefischt und wir als Bengels, wir durften auch. Ne? Wir mussten zwar auch immer mit und so und helfen und so. Und das ist ja so alles nicht mehr. Und mit dem Aal, das ist ja auch nicht mehr. Ne? Also ist nicht mehr viel. Ne? So wie das früher mal war. Ne? Ah, das ist da alles nicht mehr. Ne? Guck mal, und die Fischer zum Beispiel, ne? Was haben die woher dann geschleppt? Das haben sie Quoten, dürfen bloß so und so betonnen und ist dabei. Ach, Spaß hat er schon gemacht, aber ja, nach der Schule ab ins Heu. Von wegen Baden. Den hast du im Sommer, aber das war bloß im Sommer, ne? Hier im Ostseehotel, das Ding, wo die Zwiebel da ist und so was, ne? Ja, da war abends schon in der Woche zweimal. Ich will nicht weg. Ich war 17,5 Jahre eine Fremde, mir langs. Auf Warnemünde oder Wolgast oder überall an der Küste. Ich bin hier geboren und ich habe mein Haus hier und habe Grundstück und ich will hier nicht weg. Von der Stadt will ich nicht wissen.
Klosterzentrum. Links von der Dorfstraße die kleine weiße Inselkirche mit ihrem roten Schindeldach und der Friedhof. Rechts ein großes Reetdachhaus. Davor ein Fahrradanhänger, vollgepackt mit Bodenbelag. Ein Autoanhänger mit Baumaterial. Ein Handwerker rührt Mörtel an. Saniert wird immer im Winter. Neben dem Inselmarkt weitet sich die Straße zu einer Bucht. Eine Telefonzelle, eine Sitzbank, eine aufgestellte Boje. Pferdekutschenstellplatz steht auf der Boje. Pferdespuren sind nicht zu erkennen im aufgeworfenen Matsch der Dorfstraße. Nur Profilabdrücke von Fahrrad- und Autoreifen. Fahrräder sind immer unterwegs, oft mit einem Hänger. Schwereres Baumaterial wird mit Elektrofahrzeugen von der Fähre geholt. Privatautos sind verboten auf Hiddensee. Aber Versorgungsfahrzeuge, Müllautos mit Sondernutzungsrechten haben zugenommen in den letzten Jahren. Von Kutschen wird es im Sommer nur so wimmeln auf der Dorfstraße, wissen die Inselbewohner. Tausende von Tagesgästen lassen sich dann in grün und gelb beplanten Pferdewagen über die Insel ziehen.
Die nehmen langsam überhand.
Findet Marion Magers.
Es gab früher so kleine, feine Reisebüros, die eine schöne Tagestour zusammengestellt haben, wo die Tagestouristen auch wirklich einen Tag für die Insel Zeit hatten. Jetzt sind es meistens große Unternehmen, die Leute kommen von überall her, haben meistens eine Woche für die ganze Ostseeküste und da ist ein halber Tag Hiddensee mit dabei. Und die können meines Erachtens die Insel gar nicht in sich aufnehmen und auch nicht genießen und sind auch überfordert. Also die haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Die haben, wenn es hochkommt, einen halben Tag Zeit für die Insel. Und das tut weder den Tagestouristen gut, noch der Insel an sich.
Inselmarkt Kloster. Da ist er wieder, der Mann im Overall und der Frische im Gesicht, mit einem vollen Einkaufswagen. Er unterhält sich mit der Kassiererin. Hat der Schelm mich einfach kalt abtropfen lassen? Oder ist er es doch nicht? Hingehen und nochmal ansprechen? Wäre doch schön, wenn er etwas übers Fischen erzählen würde. Zu spät. Er verlässt den Laden. Ja sicher, das war der Fischer Hubert Türke, bestätigt die Kassiererin. Die Sonne bringt die aufspritzende Gischt zum Glitzern. Eine Schar Möwen stürzt sich abwechselnd in die Brandung, taucht nach Fisch und steigt wieder auf. Weit oben über dem Deich schwebt eine zweite Schar Möwen in der Luft, die Flügel ohne jeden Schlag in den Westwind gestemmt. Von der Sonne angestrahlt blendet ihr weißes Gefieder die Augen wie Schnee. In ihrem langsamen Auf und Ab scheint es, als wären die Möwen ein Mobile und der Wind nur ein Hauch.
Nein, das sind die Möwen und Sie werden es mir nicht glauben, das sind die jungen Exemplare der Möwe. Also Sie kennen ja diese mit grauem Gefieder und weißem Gefieder, also und gelben Schnäbeln, und die jungen Möwen, die sind noch nicht so richtig ausgefärbt, die sind aber auch schon so groß. Und die Silbermöwe, die hier ausgestellt ist, und die Mantelmöwe daneben, das sind die größten Möwenarten, die es hier gibt, die sind natürlich beachtlich.
Aus der Nähe wirken die ausgestopften Vögel riesig. Sibylle Kolmsee führt durch die ständige Ausstellung im Nationalparkhaus. Wenn sie nicht hier zu tun hat, kümmert sich die Biologin, Anfang 30, draußen um alles, was unter Naturschutz fällt. In ihrer wetterfesten Wachtkleidung darf sie auch für die Inselbesucher gesperrte Regionen betreten. Das Schutzgebiet auf dem südlichen Zipfel des Gellen etwa, um die Wasservögel zu zählen, oder die Sperrzone der Bessine im Nordosten.
Die Insel liegt ja in dem Nationalpark und das ist ein per Gesetz erlassenes Schutzgebiet, was zum Wohle der Natur eingerichtet wurde. Also der Mensch tritt dort deutlich in den Hintergrund und das ist auch ganz klar in der Schutzgebietsverordnung so definiert. Der Mensch wird nicht ausgeschlossen, das heißt, man darf von der Natur lernen, sich bilden, sie genießen, sich erholen, aber man darf sie nicht zu seinem Selbstzwecke verändern oder ausnutzen. Also jegliches größere Amüsement, das muss man sagen, das muss in den Hintergrund treten und auch wirtschaftliche Nutzung tritt da deutlich zurück.
Die gebürtige Hiddenseerin Sibylle Kolmsee ging weg, um Biologie zu studieren. Die Landschaft, die Menschen, das Meer haben sie zurückgeholt. Das Vertraute, sagt sie, Heimat eben. Und sie empfindet es als Privileg, Heimat und Beruf miteinander verbinden zu können. Auf ihren Streifzügen, wenn sie über Magerwiesenblumen spricht oder wenn sie Naturschutzregeln verteidigt. Nationalparkstatus heißt sanfter Tourismus. Keine Fahrräder auf dem Dornbusch, kein Betreten der Vogelbrutgebiete, kein Zelten auf der Insel. Der Blick von der Kliffkante des Dornbusch über die Ostsee ist atemberaubend. Fast ein 270-Grad-Blick auf Meer. Aber auf den verwunschenen Waldpfaden des Dornbusch warnen immer wieder Schilder. Vorsicht, Abbruchgefahr. Zwar gibt es den Steinwall unten am Ufer, der einen Teil des Kliffs vor Unterspülung schützt. Aber darüber hinaus lässt man das natürliche Wegbrechen der Steilküste durch Wind, Wellen und eindringendes Regenwasser geschehen. Der Küstenschutz tritt hinter den Naturschutz zurück.
Man schützt nicht einfach Naturlandschaft per se, nur damit das Ufer nicht abbricht und man oben schön lang wandern kann.
Der Sand, der im Norden durch Wasser und Wind von der Steilküste abbricht, landet mit den Wellen weiter südlich wieder an. Neue Sandbänke und Landschaften entstehen. Der alte und der neue Bessin etwa, die beiden Sandhaken am Kopf des Seepferdchens. Der alte ist etwa 500 Jahre jung, der neue wächst noch, Jahr für Jahr um 60 Meter. Auf dem alten Bessin gedeiht eine Vielfalt besonderer Kräuter und Blütenpflanzen. Auf Magerwiesen, entstanden durch Schafbeweidung. Ohne die Schafe hätte sich überall Sand und Weißdorn breit gemacht. Die Sandbänke des neuen Bessin liegen nur wenige Zentimeter über dem Meeresspiegel. Je nach Windverhältnissen werden sie überschwemmt. Hier legen Seeschwalben, Säbelschnäbler, Austernfischer, Sandregenpfeifer ihre Eier in den Sand und brüten sie aus. Spaziergänger und Badegäste sind nicht zugelassen. Sibylle Kollensee schätzt die Einsamkeit der Wintermonate auf Hiddensee, die Stille. Noch intensiver ist die Stille in den Schutzgebieten zu spüren, auf dem neuen Bessin im Norden oder ganz im Süden auf dem Gellen. Und wie sieht es aus an der Südspitze von Hiddensee, wo niemand hin darf, außer den Wasservögeln und den Naturschutzwächtern?
Die Südspitze der Insel zu begehen ist schon was ganz Besonderes, weil man dem Festland sehr nahe kommt. Also man hat Stralsund plötzlich ganz dicht vor der Nase. Die Fahrrinne ist sehr dicht, dass wenn da wirklich ein Boot in dem Moment langfährt und man unten ist, ist das nur 10 Meter von einem entfernt. Weil diese Wasserverbindung zwischen Hiddensee und dann der Darß-Zingster-Region ganz, ganz schmal nur ist. Und das ist schon sehr besonders.
Neulich, als Sibylle Kollensee die Südspitze aufsuchte, um Wasservögel zu zählen, war kein Vogel da.
Es kommt immer so ein bisschen drauf an, ob Eis ausgebildet ist, ob wir eine milde Witterung haben, ob viel Sturm da ist. Das ist da unten doch ein Bereich, der sehr stark vom Wind beeinflusst ist. Und wenn das Wetter entsprechend hart ist, ist da in den Wintermonaten auch mal kein Vogel. Kommt der Wind aus einer anderen Richtung und das fällt in die geschützte Fläche, können da tausende Enten sein, die in diesem Flachwasserbereich gründeln.
Dritte Begegnung. Im Hafen von Kloster hat Hubert Türke, der angeblich letzte Fischer in Kloster, seinen Kutter liegen und eine alte Barkasse, ausgebaut zu einem schwimmenden Imbiss. Etwas erzählen über die Fischerei? Er sage nichts mehr ins Mikrofon, sagt Hubert Türke. Er habe der Presse, dem Radio schon so viel erzählt, aber alles nichts gebracht. Es gehe sowieso alles den Bach runter mit der Fischerei. Frag in Fitte, ist sein Tipp. Hafen Fitte, weißgeputzte Walmdachhäuser. Die Kutter, die im Hafenbecken schaukeln, heißen Sturmvogel, Moby Dick oder Heimat. Bottiche, sauber gestapelte Fischkisten, rote und schwarze Netzfahnen in Bündeln. Es riecht brackig. Eine aufgeplusterte Möwe lässt sich durch das Hafenbecken treiben. Die Holzmasten der Petrine überragen alles andere. Ein Fischer macht seinen Kutter klar, ein anderer kommt mit dem Rad daher. Alle winken ab. Niemand will reden. Da schlägt ein Sonnenstrahl ein Loch durch die Wolkendecke und fällt auf einen Mann am Kai. Das muss ein Fischer sein. Vor dem Mann liegt ausgebreitet ein großes Fangnetz. Mit einer breiten Kunststoffnadel zieht der Fischer einen Faden durch die Masche.
Muss man erst zurechtschneiden, dieses Loch, ne? So wie die Löcher gerissen sind, so kann man sie ja nicht heil machen.
Das war ein richtiger kleiner Nähvorgang.
Nähvorgang? An jedem Knoten hat man 4 Fäden, die hier weggehen. Siehst ja, jeden Knoten. Und wenn du da einen Knoten hast mit 2 oder 3 oder 5, dann kriegst du das Loch nicht wieder hin.
Von der Quadratmeterfläche ist das jetzt hier schon wie eine große Wohnung.
Das ist ein Schleppnetz für 2 Kutter.
Das heißt, es wird zwischen 2 Kutter gespannt und... Wo fahren Sie denn da so raus? Fahren Sie in den Bodden raus?
Nö, wir fahren jetzt auf die Ostsee mit dem Netz hier.
Und wo fahren Sie da hin auf die Ostsee?
Naja, hier bei uns an der Küste. Küste zwischen Arkona und Darß oder je nachdem. Wo denn der Fisch ist, ne?
Was für Fisch fangen Sie da?
Oh, bleibt immer so bei. Dorsch, Flundern, Hering.
Der Fischer heißt Ewert. Hat mit 14 gelernt, ist jetzt Mitte 60 und hat sich, wie so viele Insulaner, verdammt jung gehalten. Außerdem ist er erstaunlich geduldig mit einem, der vom Fischen keine Ahnung hat. Er zeigt auf die roten und schwarzen Fahnen auf den Kuttern, die im Hafenbecken liegen.
Guck, da sind Stellnetze dran an den roten Fahnen und an den schwarzen Fahnen sind Angeln und Reusen. Aber die werden sie jetzt nicht viel haben, das sind alles bloß rote. Anderes im Sommer.
Und das heißt, die Reusen, die sind ja alle im Bodden hier aufgestellt.
Die Reusen sind im Bodden aufgestellt, ja. Die kleinen Aalreusen, ne? Die großen Reusen gibt es ja nicht mehr.
Was waren die großen Reusen?
Na, die Heringsreusen. Die macht hier bei uns keiner mehr.
Weil die Heringe zu wenig abwerfen?
Na ja. Die erstmal, die Leute sind nicht mehr da, die das früher gemacht haben. Ne, das macht keiner mehr. Da braucht man eben ganz Teil Leute zu, weil das so eine schwere Arbeit ist, ne? Ein Kollege hat das früher noch gemacht hier bei uns, aber das ist jetzt auch vorbei.
Und die kleineren Reusen?
Ja, die macht man alleine. Das sind meistens Aalreusen, so eine kleine Aalketten. Ne? Die Reusen werden da hingelegt im Kraut. Und dann schwimmt der Aal da lang und dann sind da so eine Kehlen drin, wo er bloß reinschwimmen kann und nicht wieder zurück kann. Ne? Dann holt man das Ganze wieder raus nach einem Tag oder zwei Tagen und dann, wenn man Glück hat, kann man welche ausschütten.
Von Norden kommend zweigt sich die Inselstraße am Eingang von Fitte auf. Geradeaus wird aus Norderende Süderende. Rechts geht's an der alten Mühle vorbei zum Strand und links führt der Wiesenweg zum Hafen. Dazwischen eine verwunschene Mittelinsel. Bäume, ein Taubenhaus und ein zugedeckter Pferdewagen. Spielzeug und Gartengeräte. Von Zeit zu Zeit fliegt eine weiße Ziertaube auf das Dach der alten Bäckerei gegenüber. Alte Bäckerei ist nur noch ein Name. Die Räume stehen voll mit Kunst. Die Taube flattert auf das Reetdach der alten Rauchkarte auf der anderen Seite. In der Karte war die ganz alte Backstube untergebracht, bevor sie in den 20er Jahren durch Henny Lehmann zur Blauen Scheune wurde, berühmt als Treffpunkt der Mahlweiber von Hiddensee, bis die Nazis sie vertrieben. Hundert Meter weiter am Norderende gibt es jetzt einen Hubschrauberlandeplatz. Und auf den Wiesen des Süderendes wurden nach der Wende eine ganze Reihe neuer Ferienhäuser hochgezogen. Als man das alte Klosteraner Hotel Dornbusch in ein Apartmenthaus umwandelte, wurde sogar ein Gästeschwimmbad eingebaut. Wie viel Moderne verträgt die Idylle? Tommy Döde von der Buhne 11, dem Fischrestaurant, wünscht sich ein Schwimmbad für alle, am besten tauchkurskompatibel. Dann wäre er seinem Traum, auf Hiddensee eine Tauchschule zu eröffnen, einen Schritt näher. Wo hält sie sich eigentlich gerade versteckt, die Inselidylle? Hockt sie auf einer Seegrasmuschel am Kliff? Fällt sie gleich aus dem Boddensonnenlicht? Oder hat sie jemand im Gepäck? Wenn du offen bist, entdeckst du sie auf Hiddensee, sagt Tommy Döde.
Ich zum Beispiel liebe es, wenn mir der Wind um die Ohren pfeift. Und er kann gerne Windstärke 8, 9 und 10 sein. Und am liebsten würde ich dann hoch auf den Leuchtturm und mir den Wind um die Ohren pfeifen lassen. Dann kriege ich einfach ein Lächeln im Gesicht. Und dann durchströmt mich ein Gefühl, wo ich einfach genau weiß, hier bin ich glücklich, hier will ich sein. Und das habe ich an noch keinem anderen Ort, wo ich bisher war, gespürt.
Das süße Ländchen. Die Ostseeinsel Hiddensee. Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Günter Rohleder. Ton Bernd Friebel. Regie Roswitha Graf. Redaktion Margarete Wohlan. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2015. Manuskript und das Audio zur Sendung finden Sie im Internet unter deutschlandradiokultur.de.